Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient, eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich willst du jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 71 von Kreisab, quasi ein DHB-Pokalspezial mit ein wenig Frauenhandball dazu, aber auch Abstiegskampf aus der DKB-Handball-Bundesliga. Es gab zwar an diesem Wochenende keine Spiele, aber der Freitag ist ja so halb schon Wochenende und deswegen gehen wir auch auf das ein, was halt am vergangenen Freitag so los war. Ja, DHB-Pokal Final Four, da muss ich natürlich mit einem Gast drüber sprechen und ich habe mir, weil er eben auch über GWD Minden sprechen kann, die mitten in diesem Abstiegskampf stecken, Christian Bendig vom Mindener Tageblatt eingeladen. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Ja, du hast natürlich auch gestern dieses Spiel gesehen zwischen zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem SC Magdeburg 32-31 nach 7-Meter-Werfen. Hat dir das Spiel auch den Atem geraubt?
Ich habe leider nur die letzten 10 Minuten der regulären Spielzeit gesehen und dann noch das 7-Meter-Werfen, weil ich arbeiten musste. Aber es war schon wirklich spannend und es wurde ja auch an vielen Stellen gesagt, es war wohl das spannendste Final Four aller Zeiten. Und ja, wenn die Halbfinalspiele schon so knapp waren und das Finale auch erst im 7-Meter-Werfen entschieden wird, dann wird dem sicherlich auch so sein.
Da muss man mal betrachten, was in den letzten 10 Minuten, die du ja dann gesehen hast, genauso los war. Also ein bisschen mal von hinten aufgerollt. Erstmal ist ja die SG Flensburg mit 5-1 in Führung gegangen und dann hat sich Magdeburg auf diese aggressive Deckung der Flensburger eingestellt, die ja so ein 3-2-1, fast schon ein 3-3 gedeckt haben, sehr wenig Gegenstöße gelaufen sind, auch aufgrund dessen. Da habe ich dann hinterher noch mit dem Trainer, mit Lubomir Franjes, drüber gesprochen, das hören wir gleich, denn ich habe da noch ein paar O-Töne gesammelt in der Mixed Zone der O2 World. Ja, ist dir das auch aufgefallen, dass das im Prinzip völlig aus dem Spiel raus war, aus beiden Seiten, die Tempo-Gegenstöße? Das ist ja eine Waffe des SC Magdeburg, als auch der SG Flensburg-Handewitt, hat man ja fast kaum gesehen.
Ja, gerade die letzten Angriffe, das sind ja die Minuten, die ich gesehen habe, war es also so, dass man das Risiko des langen Passes wirklich gescheut hat und dann eher probiert hat, im aufgebauten Angriff eine klare Wurfsituation rauszuspielen. Und exemplarisch waren ja auch dafür die beiden letzten Tore durch Musche und dann eben auch durch Eggert. Und ja, dass man auch nicht auf die Karte Tempo-Gegenstoß gesetzt hat, war vielleicht auch bei beiden Trainern so, denn der Magdeburger Trainer hat ja 7 Sekunden vor Ende da noch die Auszeit gelegt und so die Chance genommen, dass seine Jungs aufs leere Tor hätten werfen können.
Ein Fehler aus deiner Sicht?
Wenn ich locker flockig vorm Fernseher sitze, denke ich, was macht er da? Stehe ich an der Seitenlinie im DRB-Pokal-Final vor, denke ich, ich muss auf viele Situationen vorbereitet sein und ich muss auch 10 Sekunden vor Spielende gewappnet sein. Bekomme ich den Ausgleich, was mache ich dann? Und dass ich dann eben nochmal die grüne Karte lege, um meine Jungs einzustellen, halte ich eher für ein Indiz einer guten Vorbereitung als für einen großen Fehler.
Okay, dann siehst du das ein bisschen anders als ich, weil ich glaube, ich die Mannschaft hätte spielen lassen und die Flensburger vielleicht dann auch noch ein bisschen ungeordnet gewesen wären und dann hätte man diesen letzten Wurf eventuell bekommen. So konnten sich die Flensburger auch drauf einstellen, waren sehr, sehr aggressiv und haben da dann nicht mehr wirklich noch einen Magdeburger Torwurf zugelassen. Ja, und dann die Verlängerung im Spiegelbild der letzten 10, 15, 20 Minuten des regulären Spiels. Da ging es auch, was den Kampf anging, komplett hin und her. Also keine Mannschaft konnte sich dann nochmal auf 2 Tore absetzen. Und das 7-Meter-Werfen war mehr oder weniger dann die logische Konsequenz.
Ja, es waren 2 gleichwertige Teams und am Ende hat vielleicht einfach auch die Mannschaft gewonnen, die halt eben die SG Flensburg-Handewitt, die solch eine Situation schon mal erlebt hat in einem etwas größeren Final Four und dadurch vielleicht auch ein bisschen gestählt aus dieser Sache hervorgegangen ist, weil sie es da ja auch schon gewonnen hatten.
Das ist übrigens auch das, was die Spieler teilweise gesagt haben. Das hören wir dann gleich in den O-Tönen. Jetzt haben die Flensburger natürlich hinterher gesagt, sie haben es dann auch verdient, weil sie schon 4-mal hintereinander verloren hatten und dann jetzt endlich der Sieg. Aber kann man in so einer Partie von verdient und unverdient sprechen überhaupt?
Wenn 2 Mannschaften gleich stark sind, wir sprechen ja gleich auch nochmal über die Partie GWD Minden gegen Melsungen. Und da ist es ja auch die Gretchenfrage, Punktverlust oder Punktgewinn. Und ja, weil sie ist ja eben auch unentschieden ausgegangen. Und ich denke, wenn 2 Mannschaften auf dieser Augenhöhe agieren, und es ist halt immer schwierig zu sagen, verdient oder unverdient. Im Endeffekt hat Flensburg Handewitt im 7-Meter-Werfen ein Tor mehr erzielt und damit haben sie es dann vielleicht doch verdient, auch wenn es nur eine einzige Aktion im ganzen Spiel ist, die Parade von Möller, die das Spiel dann letztendlich entschieden hat.
Der hatte vorher keine einzige Sekunde gespielt und dann kommt er rein und hält direkt den entscheidenden 7 Meter. Vielleicht hat er da Robert Weber auch einfach mit seiner imposanten Persönlichkeit und Figur da ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ist ja ein relativ präsenter, relativ großer Torhüter, auch ein bisschen größer doch dann noch als Matthias Andersson da zwischen den Pfosten. Und tut mir ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen, für Robert Weber, der mal wieder eine super Saison gespielt hat bisher. Und für die Magdeburger kann das dann noch relativ eng werden im Kampf um Platz 3, wenn sich das jetzt ein bisschen in die Köpfen der Magdeburger festsetzt. Aber dazu später mehr. Und ein Wort von dir noch, oder besser ein paar, zu den Rhein-Neckar-Löwen, die wieder knapp ausgeschieden sind und die es wieder nicht geschafft haben, einen nationalen Titel zu gewinnen. Hast du auch den Eindruck, dass das vielleicht erstmal für längere Zeit die letzte Chance auf einen Titel sein könnte für die Rhein-Neckar-Löwen?
Das sind natürlich Tabellenregionen, mit denen ich mich so stark nicht beschäftige, als jemand, der RGWD Minden verfolgt. Da geht manchmal ein Auge eher so Richtung zweite Liga noch, um das jetzt mal scherzhaft zu sagen. Aber ich glaube, dass die Rhein-Neckar-Löwen einfach, wenn sie nochmal an den THW Kiel rankommen wollen, müssen sie einfach nochmal Personal nachlegen. Also ich glaube, auf der Mittelposition sind sie absolut Weltklasse, zumindest was die Offensive angeht. Schmid verteidigt, geht ja für die Abwehr halt immer raus. Man muss abwarten, wie lange kann Pettersson noch mit seiner Schulter. Die Frage ist bei Kim Ikdal-Durier, ist da noch Luft nach oben, kann er sich noch weiterentwickeln? Ansonsten denke ich, sind das zwei Schlüsselpositionen, auf denen sie dann Weltklasse nachlegen müssen.
Das wird nicht einfach, denn sie haben, glaube ich, verpasst, sich gute Spieler zu angeln. Beispielsweise Rasmus Lauge-Schmidt wäre ein Kandidat gewesen, der ihnen aus meiner Sicht sehr gut zu Gesicht gestanden hätte. Und vielleicht auch einen Andreas Wolf, der wahrscheinlich nach Kiel geht. Also wenn man sich da ein bisschen früher bemüht hätte, hätte man da sicherlich auch einen sehr, sehr guten Mann an Land ziehen können. Nun kommt es wahrscheinlich anders und die Rhein-Neckar-Löwen müssen sich dementsprechend überlegen, was für sie dann transfermäßig in den nächsten Jahren möglich ist. Denn die finanziellen Mittel, die sind natürlich beim THW Kiel dann wahrscheinlich doch in den nächsten Jahren wieder so, wie man das von einem Champions-League-Finalanwärter denn auch erwarten kann. Denn Turkish Airlines wird da ja wohl einsteigen. Aber jetzt wollen wir wieder zurückkommen zu den Mannschaften bzw. den Teilnehmern am Finale im DHB-Pokal, nämlich der SG Flensburg-Handewitt und dem SC Magdeburg. Ich konnte ein paar Stimmen sammeln nach der Partie und da hören wir dann jetzt mal rein.
Lars Kaufmann, herzlichen Glückwunsch. Der Pokalfluch ist endlich besiegt. Beschreib doch mal ein bisschen deine Gemütslage. Ich nehme mal an, ja, ausgelassener könnte es in deinem Kopf nicht sein im Moment.
Auf jeden Fall. Also unbeschreibliches Gefühl und ja, sehr emotional auch, fand ich. Und nach 5 Jahren, denke ich, endlich mal verdient, das Ding zu holen und nicht nur auf den Sieger zu schauen. Ja.
Aber ein bisschen Mitleid auch mit dem SC Magdeburg, weil nur 2 Mannschaften können für so ein Spiel sorgen, muss man ja auch sagen.
Ja, Mitleid nicht. Wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt, aber ich sag mal, wenn wir 4-mal oder 5-mal im Finale stehen, dann hat man kein Mitleid mit jemandem, der das erste Mal dabei ist. Und einfach nur überglücklich jetzt, dass wir das Ding geholt haben.
Stehen noch wichtige Spiele an in der Handball-Bundesliga in den nächsten Wochen. Wie schnell kann man dann den Fokus wieder auf diese Partien richten, die dann auch in den nächsten Wochen halt folgen?
Ja, ich denke mal, heute haben wir Zeit zum Feiern und die Konzentration geht dann, denke ich, am Dienstag wahrscheinlich wieder weiter. Aber das ist jetzt eine ganz andere Sache. Jetzt wird erstmal gefeiert.
Ein paar Worte noch zu Johann Jakobsen, der bisher eine schwierige Saison bei euch gehabt hat in seinem ersten Jahr in der Bundesliga. Jetzt spielt er so ein Turnier. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, wir wussten alle um die Qualität von Johann. Und er hat sehr hart gearbeitet. Er war wieder verletzt gewesen und ist so stark zurückgekommen. Überragend. Also ich freue mich sehr für ihn, dass er so eine Leistung gezeigt hat.
Michael Haas, normalerweise nach so einer Niederlage ist natürlich schwer, Glückwünsche anzunehmen. Ich denke, das wird dir auch so schwer fallen wie allen anderen, die gerade verloren haben. Trotzdem Gratulation, wie ich finde, für eine sehr, sehr hervorragende Leistung. Kann man da irgendwie drauf aufbauen für die nächsten Spiele noch? Die sind sehr, sehr wichtig in der Bundesliga.
Klar sind die wichtig und das werden wir wahrscheinlich morgen mal gucken, auf was wir da irgendwie aufbauen können. Aber so direkt nach dem Finale ist irgendwie kein Gedanke da oder ist kein Platz für Gedanken mit auf irgendwas nochmal aufbauen. Wir haben jetzt einfach am knappsten vorstellbare Art und Weise im Finale verloren. Und das ist einfach was das Schlimmste für einen Sportler ist, weil wir trainieren oder wir haben irgendwann mal Handball gespielt, angefangen Handball zu spielen, um irgendwann mal in Hallen wie hier zu spielen. Und wenn du das dann einfach so wirklich kurz vor knapp genommen kriegst, das ist einfach das Schlimmste jetzt im Moment. Und da braucht man gar nicht, auch nicht 2 Tage in die Zukunft zu gucken. Können Sie mich morgen nochmal fragen, aber jetzt im Moment ist einfach, denkt man sich einfach nur, das kann nicht wahr sein.
Gab es denn Phasen im Spiel, wo du den Eindruck hattest, ihr könntet mal wegziehen? Da gab es Mitte der zweiten Halbzeit so eine Situation. Was hat denn da vielleicht gefehlt bei euch?
Ein bisschen Kaltschnäuzigkeit. So ein bisschen, es waren auch teilweise so ein paar Flüchtigkeitsfehler. Aber gut, letztendlich haben wir es geschafft, eine Mannschaft wie Flensburg, die absolut final erfahren sind, 70 Minuten auf Unentschieden zu halten. Und es sah ja auch schon mal deutlich schlechter aus. Wir waren ja auch schon deutlich hinten. Deswegen, das war alles in Ordnung. Aber ich meine, 7 Meter werfen, da kann man jetzt auch nicht von besserer oder schlechterer Mannschaft sprechen. Da kann man jetzt einfach nur Glückwunsch sagen, Flensburg. Schade für uns.
Am Anfang habt ihr ein bisschen gepennt. Da habt ihr direkt hinten gelegen. Hat das vielleicht dann hinten raus vielleicht noch ein paar Körner zu viel gekostet, dass man hinterher laufen musste?
Ja, wir haben es ja zweimal geschafft, einen Rückstand wieder aufzuholen. Also das hat überhaupt keine Rolle gespielt.
Holger Glanow, herzlichen Glückwunsch. DHB-Pokalsieger 2015. Nach 5 Anläufen hat es endlich geklappt. Du hast zwar nicht mitgespielt, aber wahrscheinlich verdammt viel mitgezittert.
Ja, ich weiß gar nicht, was besser ist, ob man spielt oder daneben sitzt. Also ich bin nicht 1000 Tode gestorben, gestern schon und heute. Meine Stimme hat es eigentlich gestern Abend schon richtig betroffen. Aber es hat einfach auch Spaß gemacht und man hat gesehen, wie Freude jetzt auch da ist. Und ich glaube, für ganz Flensburg und für die ganze Region war es heute ein Riesending.
Ist der Titel vielleicht sogar ein bisschen, ich sag mal ruhig, geiler als der letztes Jahr, weil ihr so lange darauf hingearbeitet habt mit den 4 verlorenen Finals davor?
Nein, also das kann man, letztes Jahr kann man, ist eine Sache für sich, das kann man nicht toppen und heute, das kann man nicht toppen. Also das muss man echt für sich sehen und letztes Jahr war überragend, weil wir endlich mal wieder einen Titel gewonnen haben und dieses Jahr endlich den Pokal, Deutschen Pokal. Also von daher, das nehmen wir so, wie es kommt.
Bleiben nicht mehr viele Titel übrig für dich, ne?
Ja, Deutscher Meister muss ich nochmal werden, aber ich glaube, dann nehmen wir nächstes Jahr nochmal Anlauf und schauen mal.
Und jetzt ab nach Flensburg feiern. Herzlichen Dank.
Danke.
Janik Rehn, ich habe eben schon Michael Haas gratuliert. Der hat irgendwie dann mit dem Kopf geschüttelt. Du hast eben schon gelacht jetzt beim Kollegen. Wie geht's dir denn jetzt so eine halbe Stunde nach dem Ende?
Ja, es ist immer noch kein Spaß. Es ist traurig, ein Spiel so zu verlieren. Wir waren genauso gut wie Flensburg. Ich finde, wir haben richtig gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Aber ja, am Ende war das entscheidende 7 Meter war leider nicht zu unserem Vorteil. Und so ist das ab und zu.
Was hast du dir vor dem 7-Meter-Werfen gedacht? Du kennst ja einige der Schützen sehr, sehr gut.
Ja, man weiß, dass das sehr gute 7-Meter-Werfer ist. So ist es. Wir haben versucht, wir haben alles gegeben. Auch in 7 Meter, wir haben ja, so gut wie möglich gemacht, aber leider hat das nicht gereicht für eine gehalten, aber so ist es.
Michael hat gesagt, dass er noch nicht nach vorne blicken kann, aber es gibt ja noch wichtige Spiele für euch. Ihr wollt noch in die Champions League in der nächsten Saison. Wie könnt ihr euch denn jetzt darauf wieder dann konzentrieren oder ab wann kannst du das persönlich?
Oh, das ist eine gute Frage. Hoffentlich ab morgen oder Dienstag, aber natürlich schmerzt so eine Niederlage. Das ist unfassbar. Also man steht hier, war so eng und dann am Ende hat man verloren. Das tut weh.
Aber du bist trotzdem optimistisch, dass ihr das schaffen könnt, noch mit Platz 3.
Ja, das weiß ich nicht. Also wir haben ein Spiel in Balling Mittwoch, das wird unglaublich schwierig. Mal schauen. Also Flensburg muss irgendwo verlieren und dann müssen wir alles gewinnen. Das wird schwierig, aber klar, wir versuchen.
Dafür viel Erfolg. Dankeschön. Der Mann für die eiskalten Momente ist bei mir. Hampus Wanne, herzlichen Glückwunsch, DHB-Pokalsieger 2015. Jetzt musst du mir aber mal sagen, hast du überlegt, den genauso zu werfen wie letztes Jahr gegen Barcelona oder war das keine Option?
Nein, das war keine Option. Ich meine, Grehen in Magdeburg-Tora, er ist ein super Torwart und er ist nicht dumm. Und er hat ja wahrscheinlich gesehen in Köln, was ich gemacht habe. So, ich weiß ja, dass er das denkt. So, deswegen kann ich das nicht machen.
Mindgame sozusagen dann natürlich beim 7-Meter-Werfen. Ja, war dir denn klar, dass du der 5. Schütze sein wirst, als du gesehen hast, die Uhr ist abgelaufen?
Ja, hat Jubo erzählt sofort.
Hat ja dann auch ganz gut funktioniert. Alle eure Schützen haben wieder getroffen, genau wie letztes Jahr. Woher nimmt ihr denn diese Nervenstärke? Denn es ist ja schon immer ein Risikospiel.
Alle in dieser Mannschaft möchten jedes Spiel gewinnen, egal was. Ich glaube, das hilft uns viel. Wir haben viele gute Typen.
Und warum habt ihr so viele gute Typen und trotzdem nicht nach 60 Minuten das Spiel gewonnen? Da muss es ja ein paar Gründe für geben. Magdeburg hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
Wir spielen eine unglaublich harte Abwehr. Fast 1-1 die ganze Zeit. 2 Spieler, erstmal gegen Reneke Löwen, das ist absolut eine der besten Mannschaften in dieser Liga. Und dann danach gegen Magdeburg, das auch ist. Dass sie hart, unglaublich hart. Und dann haben sie das gut gemacht, finde ich.
ihr habt es einen Tacken besser gemacht dann am Ende. Ja, jetzt stehen noch ein paar wichtige Spiele an in der Bundesliga. Ihr wollt ja noch auf Platz 3. Wie kann man das im Kopf jetzt schnell genug verarbeiten?
Das weiß ich nicht. Jetzt denke ich nicht zu viel darüber. Wir haben gerade einen Titel gewonnen, einen Pokal. So, danke. Jetzt denke ich nicht zu viel darüber. Das werden wir sehen.
Viel Spaß beim Feiern. Danke. Matthias Musche, die Silbermedaille hängt ja um den Hals. Kannst du ein bisschen stolz drauf sein?
Ja, also ich bin jetzt erstmal stolz auf das, was wir geleistet haben. Das ist tatsächlich so.
Ja, man hätte natürlich sehr, sehr, sehr gerne gewonnen, vor allen Dingen, wenn man so knapp davor ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir wirklich stolz. Wir haben hier ein großes Turnier gespielt. Und ja, was willst du mehr, außer zu gewinnen, aber was willst du mehr machen? Wir haben gekämpft, mehr geht nicht.
So oder so ist es aber eine sehr, sehr erfolgreiche Saison für euch. Egal, ob ihr jetzt in der Liga noch Dritter oder Vierter werdet, das kann man schon so sagen.
So ist es. Super Bundesliga-Saison. Wenn wir Vierter wären und DHB-Pokalfinale hauchdünn verloren, ja, wir können stolz sein.
Wie kann man jetzt den Fokus richten auf die Spiele, die noch ausstehen in der Liga? Denn ihr wollt ja dann Platz 3 noch gerne haben.
Ach ja, ab morgen werden wir sicherlich schon versuchen, den Fokus komplett auf Barling zu richten. Heute wird das nicht möglich sein und soll auch nicht sein. Heute werden wir uns erstmal hier drauf konzentrieren, dass wir das verarbeiten und ab morgen konzentrieren wir uns dann auf den nächsten Gegner.
Ein paar Worte noch zum Spielverlauf. Ihr hattet zwischendurch mal die Möglichkeit, dann eventuell auf 3 wegzuziehen. Was hat denn da aus deiner Sicht gefehlt? Michael Haas hat eben gesagt, die Kaltschnäuzigkeit.
Ja, entweder das, aber Flensburg hat halt auch gefightet bis zum Umfallen und dann vielleicht auch einfach das Quäntchen Glück.
Lubomir Franjes, jetzt haben die Kollegen mir eigentlich alle Fragen schon weggenommen. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch und einfach nur ein paar Sätze zum Spielverlauf. Es war völlig wild. Erst habt ihr einen super Start hingelegt, dann hat Magdeburg erkannt, wie sie es machen können. Und dann ging es wieder andersrum und hin und her.
Ja, das war ja wirklich, wie du sagst. Ich meine, wir haben einen guten Start gehabt, dann kamen sie zurück. Wir haben in Führung gegangen und das war ja so. Dann kamen wir in Führung. Es war ein Spiel, der auch Magdeburg gewinnen konnte. Jetzt ist das Kleinigkeiten wie immer, sagt man ja immer, aber es ist wirklich so. Am Ende Verlängerung. Vorher müssen wir ja Tor machen mit ich nehme 25 Sekunden zum Ende. Ich nehme Torwart raus. Anders Schägig macht ja Tor von außen in einen kleinen Winkel und dann haben wir Verlängerung. In Verlängerung führen wir. Die kommen zurück. Die führen und wir machen Tor. Am Ende haben sie Ball. 7 Meter. Eine Parade und gewinnen.
War das der Spielzug, den du haben wolltest, wo Eggy das Tor zur Verlängerung gemacht hat?
Ja, genau so habe ich erzählt, ja.
Hat das ja ganz gut geklappt. Alle haben dich angesprochen auf die Abwehr, die du heute gespielt hast. Warum hast du die denn gespielt?
Ja, das ist ganz, also einfach ist das nicht. Aber ich habe mich ganz früh eigentlich entschieden. Das Einzige ist, ich habe nicht meine Mannschaft das gesagt, vor 2 Tagen vor Abfahrt nach Hamburg. Aber wir haben so trainiert, 3 Wochen, dass wir sehr viele 1-gegen-1-Situationen bekommen. Ja, ich habe einen Plan gehabt. Das war ein Risiko, muss man auch sagen. Aber hat geklappt und die Mannschaft hat das gekauft, muss man ja auch sagen, was ich gesagt habe und das 100% durchgeführt.
War es dir egal, dass ihr dann im Prinzip weniger Geschwindigkeit hattet im Spiel, denn viele Tempo-Gegenstoßtore habt ihr nicht gemacht?
Na, aber das habe ich mich auch gegen entschieden. Ich meine, wenn du so einen Affe spielst, dann wird das schwer, auch Gegenstoße zu laufen, wenn du die nicht einige technische Fehler machen. Aber diese Affe ist so offensiv, dass die müssen die ganze Zeit 1-1 gehen. So, das habe ich weggenommen. Aber in 2 Tagen Gegenstoße zu laufen, ist ja auch schwer. Und das haben wir uns auch ein bisschen vorher gelernt, natürlich. Alles war so, wie ich geplant habe.
Alle haben gefragt schon nach der neuen Saison mit den tollen Neuzugängen, aber es gibt ja noch ein paar Spiele in dieser Saison, denn ihr wollt ja wieder in die Champions League. Ist die Saison trotzdem erfolgreich, wenn ihr am Ende nur Vierter werdet, oder bist du dann unzufrieden?
Nein, ich bin dann auch zufrieden, das muss ich sagen. Ich meine, wir haben eine schwere Saison hinter uns mit sehr vielen verletzten Spielern. Seit Dezember habe ich fast nicht dieselbe Mannschaft auf den Beinen. Wir müssen fast jedes zweite, dritte Spiel improvisieren, neue Sachen lernen. Und ja, wir haben einen Titel gewonnen dieses Jahr, trotz dieser Probleme. Und wir sind noch am dritten Platz und wir haben noch 4 Spiele. Also wir werden alles tun, dritter am Ende der Saison auch zu bleiben.
Dafür wünschen wir viel Erfolg. Viel Spaß beim Feiern. Dankeschön.
Dankeschön.
Vom DHB-Pokal-Final Four geht es in den Abstiegskampf der DKB-Handball-Bundesliga. Nach wie vor bei mir ist Christian Bendig vom Mindener Tageblatt und du warst am vergangenen Freitag in der Halle, als GWD Minden gegen die MT Melsungen gespielt hat. 25-25 ist dieses Spiel ausgegangen. Du hast eben schon davon gesprochen, ist das jetzt ein Punktgewinn oder ist ein Punktverlust? Aus Sicht von GWD ist es definitiv ein Punktverlust, denn die hätten den Sieg dringend nötig gehabt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man in den letzten 10 Minuten nach einer katastrophalen Anfangsphase eigentlich absolut am Drucker war. Man hat es verpasst, auf 2 Tore wegzugehen und dann hatte man in 2 Angriffen die Möglichkeit, das Siegtor zu erzielen. Zweimal wird Dani Bordola in relativ schlechte Wurfsituationen gebracht und abgedreht hat, zumindest beim vorletzten Ball, leichtes Spiel, beim letzten Ball, den hält er richtig, richtig stark. Und im Endeffekt müssen wir dann sogar noch ein bisschen glücklich darüber sein, dass die MT Melsungen ihren finalen Angriff viel zu früh abgeschlossen hat mit 16 Sekunden und wir eigentlich dann noch, oder was heißt wir, GWD da nochmal in Ballbesitz gekommen ist und die Chance auf den Sieg dann noch hatte. Hätte Müller später abgeschlossen und wäre der Ball reingegangen, hätte GWD ohne Punkte gestanden.
Wie war denn die Stimmung bei den Spielern nach der Partie? Ich nehme mal an, die waren relativ ernüchtert und enttäuscht, denn der Sieg war ja dann zum Greifen nah.
Ja, erst Enttäuschung, klar, aber eben auch eine Trotzreaktion. Also Moritz Schepsmeier hat dann später gesagt, wir sind in der Lage, dass man mehr oder weniger vorlegen kann, Spieltag für Spieltag, die Konkurrenz muss nachziehen und jetzt ist eben Lemgo wieder am Zug. Also man ist jetzt wieder einen Punkt vor Lemgo, hat zwar ein Spiel weniger absolviert, aber trotzdem ist Lemgo in Zugzwang. Sollten sie das nächste Spiel verlieren, sind sie wieder auf dem ersten Abstiegsplatz und GWD auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Von daher eine Mischung aus Enttäuschung und Trotz, ja.
Den Trotz, den kann ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so nachvollziehen, wenn ich auf das Restprogramm schaue. THW Kiel auswärts. Da wird Minden nichts holen. Dann geht's gegen den SC Magdeburg zu Hause und die Magdeburger wollen ja noch in die Champions League und dann auswärts in Friesenheim. Das könnte ein richtiges Abstiegsduell werden am letzten Spieltag. Eins, wo der Sieger dann drin bleibt.
Ja, über das letzte Spiel der Saison haben wir ja beide schon mal in einer Sendung von dir gesprochen. Das kann so sein, dass es ein absolutes Endspiel sein wird. Friesenheim hat den Heimvorteil, sie haben Stefan Just und Oliver Tesch, die auch mal im grünen weißen Trikot gespielt haben und dort hoch motiviert sein werden. Und auch wenn man nicht weiß, was jetzt da dran ist oder inwieweit sich dort Südzucker zurückziehen wird, das sind Sportler, alle, auch wenn dort Erik Schmidt zum Beispiel den Verein verlassen wird, aber die wollen alle sicherlich nicht als abgestiegener Erstligist den Verein verlassen, sondern sind alles Profis, die wollen drinbleiben und von daher würde das dann nochmal ein richtig, richtig hartes Spiel werden. Also 50-50, also ist kein sicherer Gang für GWD, garantiert nicht.
Da spekuliere ich jetzt ein bisschen mal. Friesenheim spielt noch in Erlangen und dann zu Hause gegen den BHC. Dann bei den Rhein-Neckar-Löwen, da gehe ich mal davon aus, dass sie nichts holen. Aber mal angenommen, der BHC ist schon gesichert nach einem Sieg gegen den HSV jetzt demnächst. Und ja, in Erlangen ist für die TSG Friesenheim, glaube ich, auch durchaus ein Sieg möglich. Dann sind die ja schon weit vor GWD, also weit nicht, aber einen Zähler vor GWD vor diesem letzten Spiel. Und dann könnte es wiederum den TBV Lemgo relativ sicher erwischen. Also es ist eng im Abstiegskampf der DKB-Handball-Bundesliga. Du hast jetzt gesagt 50-50 bei diesem letzten Spiel. Hand aufs Herz, packt's GWD oder packt's GWD nicht? Und man muss ja auch noch sagen, mit Koslina und Schmidt fallen ja 2 Spieler bis Saisonende noch aus.
Ja, das trifft uns natürlich hart. Um überhaupt in diese Endspielsituation in Erlangen, in Friesenheim zu kommen, müssen wir natürlich den SC Magdeburg schlagen. Und von deren Stärke konnten wir uns ja jetzt am Wochenende 2 Spiele lang überzeugen. Und die stehen auch nicht zu Unrecht auf dem 4. Platz dazu. Kommen jetzt noch die Ausfälle von Koslina und Schmidt. Wobei ich sagen muss, Schmidt wiegt jetzt, glaube ich, weniger schwer als Koslina. Ohne Schmidts Leistung jetzt für kleiner zu reden, als sie ist. Aber wir haben mit Yves Kunkel dort jemanden auf links außen, noch 3 Spiele lang, der diese Position sehr, sehr gut ausfüllen kann und in meinen Augen auch schon viele Monate früher mehr Spielanteile auf dieser Position hätte bekommen müssen. Koslina tut uns richtig weh. Das hat man jetzt vor allen Dingen auch gegen Melsungen gesehen. Da hat er in der Abwehr gefehlt und das war auch ein Grund dafür, dass GWD so früh scheinbar so sicher auf der Verliererstraße war.
Das hört sich aus meiner Sicht so an, als würdest du davon ausgehen, dass GWD es nicht packt.
Ich habe ja noch die Hoffnung, dass GWD es irgendwie schaffen wird. Aber diese Koslina-Verletzung, ich glaube, das könnte so der letzte Tropfen gewesen sein, dass das Fass halt negativ zum Überlaufen bringt in puncto Klassenerhalt. Das ist wirklich eine Personalie, die tut weh. Also die tut wirklich weh.
Ich glaube nicht, dass GWD es packt, aufgrund der Tatsache, dass sie den Bergischen HC nicht mehr überholen werden und den noch unten irgendwie mit reinziehen. Und dann müssten sie ja sowohl den TBV Lemgo als auch die TSG Friesenheim hinter sich lassen. Ich glaube, dass halt maximal noch 2 Punkte holt und entweder Lemgo oder Friesenheim halt dann noch an GWD Minden vorbeiziehen. Ja, wir werden es abwarten. Wir werden es natürlich auch mit Spannung verfolgen und ich freue mich auf die letzten Wochen. Da stehen ja noch viele interessante Spiele auf dem Programm. Wie gesagt, am letzten Spieltag vielleicht das Duell, in dem es darum geht, wer bleibt in der Liga, GWD Minden gegen die TSG Friesenheim, dann in Friesenheim. Christian, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einschätzung. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause. Nochmal atmen wir durch und dann begrüße ich den Kollegen Christian Stein von Handball World. Wir sind angekommen im letzten Take hier bei Kreisab Episode 71 und ich begrüße, wie eben schon angekündigt, Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ja, ich grüße dich.
Wir wollen über den Frauenhandball sprechen, wie wir das letzte Woche schon getan haben, denn es war einiges los am vergangenen Wochenende. Es gab ein ganz, ganz wichtiges Duell im Kampf um die Meisterschaft. Es gab wichtige Spiele im Kampf um den Klassenerhalt und es gab den Kampf um die Krone Europas in Budapest beim Champions League Final Four. Womit willst du anfangen?
Gerne mit der Bundesliga-Meisterschaft. Ich denke, das war ein sehr, sehr packendes Spiel, was man ja auch live im Internet sehen konnte vom MDR übertragen und der Thüringer HC hat gezeigt, dass sie in solchen Endspielen einfach da sind und das war eine wirkliche deutliche Machtdemonstration, die der THC da gezeigt hat.
Ich habe am Ende nur das Ergebnis gesehen, weil ich die Partie leider nicht live sehen konnte, 32-26. Ich habe auch gedacht, ob es wohl so klar war, wie es das Ergebnis aussagt. Jetzt sprichst du von der Machtdemonstration, also war es auch so klar?
Ja, also der THC hat es Partie vom Beginn an dominiert, hat wirklich eine bärenstarke Jana Krause zwischen den Pfosten gehabt, hat eine sehr gute Abwehr zu Beginn gestellt und wirklich alles abgerufen, was man in so einem Spiel abrufen kann. Buxtehude hat das entsprechend nicht auf die Platte gebracht, also lag immer wieder zurück und hat wirklich auch klare Torchancen ausgelassen. Ansonsten wäre es vielleicht ein spannendes Spiel noch geworden. Man kann dann immer diskutieren, hätte die Abwehr jetzt noch ein bisschen mehr rausholen müssen bei Buxtehude. Aber wenn ich einfach in der ersten Halbzeit schon 300-prozentige nicht mache, wo ich frei durch bin, dann darf ich mich natürlich nicht beschweren, wenn ich dementsprechend zur Pause schon zurückliege.
Also würdest du sagen, dass das der entscheidende Faktor war am Ende, dass Buxtehude nicht die Chancen eiskalt ausgenutzt hat, wie sie das hätten machen müssen, um so eine Partie auch für sich dann zu entscheiden?
Ja, man weiß natürlich, wie die Stimmung in der Salzerhalle auch ist. Die ist sehr lautstark und da muss man natürlich vor allen Dingen direkt irgendwie immer mit im Spiel drin bleiben, wenn das und das Publikum sozusagen auch ein bisschen mal zum Verstummen bringen und wenn man dann klare Chancen weglässt. Natürlich hat Jana Krause auch einen kleinen Vorteil und weiß vielleicht, wo die Stammspielerinnen von Buxtehude gerne hinwerfen. Sie hat lange genug mit denen trainiert, als sie noch bei Buxtehude war und vielleicht war das so ein bisschen der kleine Vorteil, den der THC dann auch in dieser Partie einfach hat.
Spielerin des Spiels dann beim THC auf jeden Fall Katrin Engel oder würdest du auch sagen, Hut ab, Franziska Mietzner, die geht in der kommenden Saison weg und hat es bisher nicht geschafft, sich beim THC durchzusetzen und spielt da auch noch eine sehr, sehr gute Begegnung.
Beide eine sehr, sehr ordentliche Leistung geboten. Katrin Engel ist ja vielleicht auch ein bisschen wieder befreit, nachdem Klarheit über ihre Zukunft jetzt herrscht. Sie wurde ja mit Bad Wildungen in Verbindung gebracht und bleibt jetzt aber doch beim THC. Und ja, Franziska Mietzner, auch die ist nach dem feststehenden Wechsel zu Leipzig nochmal so richtig aufgeblüht und zeigt jetzt in den letzten Wochen, nachdem dann Nadja Nadgorna ja mal länger verletzt gefehlt hatte, was sie eigentlich zu leisten imstande gewesen wäre.
Das ist eine Menge, denn sie war ja auch mal Torschützenkönigin der Bundesliga in jungem Alter. Also ein bisschen Handball spielen kann sie dann schon. Schade, schade, dass das nicht geklappt hat bei ihr bisher, den richtigen Durchbruch zu schaffen, dann auch in der Nationalmannschaft. Das wäre natürlich toll. Ja, jetzt hast du gerade Nadja Nadgorna ja schon angesprochen. Aber erstmal noch eine ganz andere Frage. Ist das Ding denn jetzt entschieden? Macht das der THC oder lassen die sich das jetzt noch nehmen in den verbleibenden Spielen gegen Göppingen auswärts und zu Hause gegen den HC Leipzig?
Ja, also Göppingen ist keine Mannschaft, die dem THC sonderlich liegt. Also wenn man so die vergangenen Jahre sich anschaut, im Normalfall wird der THC sich das nicht mehr nehmen lassen. Und ich habe auch irgendwo schon gelesen, Dirk Leuen hat die Meisterschaft abgeschrieben. Man wird das sehen. Also Buxtehude tut natürlich jetzt gut daran, möglichst keinen Punktverlust sich mehr irgendwie einzufangen. Und dann wird man sehen, ob es reicht. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass der THC sich das nochmal nehmen lässt.
Der Buxtehude SV spielt übrigens interessanterweise auch nochmal gegen Frisch auf Göppingen, allerdings zu Hause. Die haben ja nur noch ein Spiel auszutragen. Und das DHB-Pokal-Final Four dann am Wochenende. Da spielt dann der Thüringer HC gegen den VfL Oldenburg und die Füchse Berlin eben gegen den heimlichen Gastgeber, den Buxtehude SV. Du wirst ja auch vor Ort sein, Christian.
Ich werde vor Ort sein. Eingebettet da ist auch wieder die deutsche A-Jugendmeisterschaft. Also an zwei Tagen können wir dann 8 Partien insgesamt, glaube ich, uns anschauen, weil es dieses Jahr auch möglicherweise noch um die Europapokalplätze geht im Spiel um Platz 3. Und das wird ein dicht gepacktes Wochenende werden.
Wir freuen uns schon auf deine Expertise bzw. deine Analysen dann in der kommenden Woche. Es wird auf jeden Fall eine hochklassige Veranstaltung werden, wenn man sieht, welche Mannschaften mit dabei sind. Ja, also die Meisterschaft scheint dann so halbwegs entschieden. Dann lass uns mal nach unten schauen, was denn in der Tabelle da so los ist. Und da sehe ich Koblenz 9 Punkte, Trier 10, Celle 10 und Göppingen 12. Die Göppingerinnen haben also einen ganz, ganz wichtigen Sieg gelandet und am Wochenende mit 25-22 in Koblenz gewonnen. Das müsste für die dann doch reichen im Endeffekt, auch wenn die natürlich jetzt keine Zähler mehr holen werden, wenn man sieht, dass da mit dem THC und dem Buxtehude SV zwei absolute Top-Gegner noch auf dem Spielplan stehen.
Ja, es war für Göppingen und für Koblenz ein wirkliches Endspiel um den Klassenerhalt. Göppingen hat diese Partie auch wohl von Anfang an dominiert und Koblenz scheint so ein bisschen in diesen Spielen mit diesem Druck die gesamte Saison schon nicht ganz so klar zu kommen. Also wenn sie befreiter aufspielen können, dann machen sie oftmals eine bessere Figur, als wenn sie dann in den Partien so wirklich dann unter Druck stehen, und das scheint so ein bisschen dieses Problem dieser Mannschaft zu sein. Ein ähnliches Problem hat auch Celle eigentlich, die dann halt dieses Glück hatten, dass sie in Bad Wildungen dann den Auswärtssieg landen konnten. Und ja, es scheint jetzt im letzten Duell auf einen Zweikampf zwischen Trier und Celle nochmal hinauszulaufen. Und da spricht dann wohl die Tordifferenz ein wenig mehr für Celle.
Trier muss im Prinzip das eine Spiel, was sie noch haben, gewinnen. Das ist bei Bayer Leverkusen am 23. Mai. Und wenn sie das nicht gewinnen sollten, dann war es das mit erster Liga. Oder steht irgendwo bei einem Club im Raum, dass sie eventuell nicht die Lizenz beantragen? Hast du da vielleicht was gehört?
Die Lizenz haben alle Vereine beantragt. Soweit ich das auch mitbekommen habe, wird es da wohl keine Probleme geben. Die einzigen Vereine, die sich eine Beantragung der Lizenz gespart haben, waren die beiden Zweitligisten, die jetzt in die dritte Liga absteigen. Und von daher wird es da, glaube ich, keine Überraschungen im Moment geben. Also es könnte wirklich so weit kommen, dass Rheinland-Pfalz erstligafrei wird.
Das wäre das erste Mal seit sehr, sehr vielen Jahren der Fall, einfach aufgrund der Tatsache geschuldet natürlich, dass die DJK MJC Trier, also die Miezen aus Trier, dass die halt sehr, sehr viele Jahre in der ersten Liga gespielt haben und sind in den 2000ern ja auch schon deutscher Meister gewesen, unter anderem mit einer Maren Baumbach oder Anja Althaus. Wäre sehr, sehr schade, aber es hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall angedeutet, oder? Das muss man schon so sagen.
Ja, es ist so ein bisschen, also ich komme ja gebürtig aus dem Ruhrgebiet und das erinnert mich so ein wenig an den VfL Bochum, der ja auch jahrelang als unabsteigbar galt und den es dann letztendlich doch irgendwann mal in die zweite Liga verschlagen hat beim Fußball. Und ja, so ein bisschen fühle ich mich daran auch erinnert, wenn es jetzt um die Trierer Miezen geht.
Dann lass uns von den nationalen Wettbewerben zu den internationalen kommen. EHF Champions League in Budapest. Wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gewitzelt, dass da niemand in der Halle ist. Wie viele Leute waren denn nun jetzt schlussendlich in der Halle? Wie voll war es?
Offizielle Zuschauerzahl sind 6.500 Zuschauer. Kann man vielleicht darauf spekulieren, dass sie nochmals alle angereist sind, nachdem Gjör dann ausgeschieden waren. Also es war doch sehr überschaubar und nicht mit dem zu vergleichen, was wir da in Köln bei den Männern jedes Jahr haben.
Ich glaube, das ist eine ganz andere Kategorie, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ja, aber im Endeffekt können wir uns ja freuen. So oder so, denn eine Deutsche hat den Pokal in die Höhe stemmen dürfen und das natürlich noch als Erste, weil sie die Kapitänin ihrer Mannschaft ist, Clara Woltering. die auch einen großen Anteil hatte. Die wurde auch zum MVP gewählt und du hattest im Vorfeld gesagt, dass die schon im Halbfinale ausscheiden. Warum hast du dich denn so vertan? Woher kommt das? Oder was waren die Gründe dafür natürlich im Endeffekt, dass Buducnost sich da so klar durchgesetzt hat?
Ja, die Frage ist natürlich immer, wenn es um Buducnost geht, wie viel lassen die Schiedsrichter letztendlich zu? Buducnost ist bekannt dafür, dass sie eine richtig, richtig harte Abwehr spielen. Und wenn die Schiedsrichter viel zulassen, dann, sag mal, im Normalfall ist Buducnost eine Mannschaft, die müssten pro Partie 20 Zeitstrafen kriegen und können dann immer hoffen, dass sie irgendwie mit der Hälfte davonkommen oder so. Und ja, wenn die Schiedsrichter das entsprechend lasch auslegen gegen Buducnost, dann wird es natürlich am Ende deutlich. Es waren im Halbfinale gegen WADA gerade mal 2 Zeitstrafen, die sie kassiert haben. Auf der anderen Seite gab es auch 2 Zeitstrafen. Also von daher ist das mit Sicherheit ein Punkt, der Buducnost entgegengekommen ist. Die Leistung von Clara Woltering hast du natürlich schon angesprochen. Ganz starke Partie auch von Christina Neagu, Katharina Bulatovic, die jetzt zum, glaube ich, 4. Male die Champions League gewonnen hatte, war dagegen im Halbfinale relativ unsichtbar. Lediglich ein einziger Treffer, da hätte man, glaube ich, mehr mitgerechnet.
Aber wenn man das Ding mit 10 Toren gewinnt im Halbfinale gegen WADA, dann ist das, glaube ich, relativ irrelevant. Und das andere Halbfinale, das hattest du ja vorher auch schon so angekündigt, 31-22 Lavik gegen Dynamo Volgograd. Da waren wir uns im Vorfeld auch einig, dass das eine klare Kiste wird. Und dann im Endspiel, Endergebnis 26-22 für Buducnost, wobei es zwischendurch schon deutlich höher stand. Also da wurde es zwar dann am Ende nochmal ein bisschen enger, aber es war insgesamt gesehen ein unglaublich souveräner Auftritt von Buducnost bei diesem Final Four und dann auch ein verdienter Titel. Das ist schon so, oder? Also da muss man nicht groß drum herum diskutieren.
Nein, natürlich, es ist ein verdienter Titel. Wenn du am Ende dieser Saison, dieses Wochenende 2 Spiele gewinnst auf so einem hohen Niveau, dann hast du natürlich den Sieg verdient und sie sind ja auch durch die Champions League relativ ordentlich durchgekommen. Klar, nicht verlustpunktfrei, wie das Lavik bis dahin war, aber doch relativ souverän. Also in der Hauptrunde hatten sie insgesamt nur ein Unentschieden zu Buche stehen und das hatten sie schon in der Gruppenphase letztendlich mitgenommen. Also von daher auch unbesiegt letztendlich durch diese Saison gekommen. Und da muss man wirklich sagen, ja, Buducnost hat das verdient. Hat vielleicht den Vorteil auch gehabt, genauso wie WADA auch, dass sie da im letzten Jahr schon mit dabei waren und Lavik war eben noch nicht dabei. So ein Final Four, das ist eben eine ganz neue Erfahrung für die Mannschaften. Da spielt Erfahrung auch eine Rolle. Das werden wir auch beim Männerturnier sehen und vielleicht werden wir das auch nächste Woche sehen, wenn es dann für die Füchse Berlin um den ERF-Pokal geht.
Clara Woltering wird den Verein ja nach der Saison verlassen. Es kann sein, dass ich noch einen O-Ton von ihr bekomme, wenn das zeitlich hinhaut. Das ist noch nicht ganz klar. Ansonsten werden wir das für die nächste Woche dann mal einplanen, dass wir mit ihr sprechen, denn sie wird den Verein, wie gesagt, verlassen und es ist ihr letztes Spiel gewesen für Buducnost und sie ist dann nochmal zum MVP gewählt worden. Vielleicht kannst du ein paar Sätze auch nochmal zu ihr persönlich sagen. Ist ja der perfekte Abschied im Endeffekt.
Ja, für Clara ist das natürlich ein perfekter Abschied. Wenn man sieht, sich mit so einer Leistung als MVP, als jetzt zweifache Champions-League-Siegerin aus Podgorica zu verabschieden. Sie wird mit Borussia Dortmund schon seit einiger Zeit in Verbindung gebracht, was auch recht naheliegend ist, weil es ja auch dann darum gehen wird, den Hof im heimischen Münsterland mitzubestellen. Und das Ganze muss ja irgendwie organisierbar sein. Und von Dortmund sind einfach die Fahrtzeiten dann am kürzesten Richtung Münster beziehungsweise Coesfeld. Und sie ist halt einfach ein sehr, sehr großer Teamplayer, der da auch immer die Leistung der eigenen Abwehr mit zu würdigen weiß. Und ja, einfach kann man nur den Hut verziehen. Und sie ist aber nicht die einzige Deutsche, die den Europapokal dieses Wochenende gewonnen hat. Wir sollten Sabine Englert mit dem FC Midtjylland im Europapokal der Pokalsieger da nicht außer Acht lassen.
Das tun wir auch nicht und daher gratulieren wir auch Biene Englert zu diesem grandiosen Erfolg. Herzlichen Glückwunsch auch dazu und herzlichen Glückwunsch nochmal auch an Clara Woltering. Also die deutschen Torhüterinnen, die sorgen in Europa regelmäßig für Furore. Wir haben ja da wirklich einige herausragende Könnerinnen. Auch Jana Krause hast du eben schon angesprochen, Katja Schülke noch dazu. Da können wir auf jeden Fall mithalten und wir freuen uns dann natürlich auch, Clara Woltering wieder in der Bundesliga zu sehen. Das soll es gewesen sein. Wir sind durch. Danke, Christian, für deine Zeit auch. Und ich möchte noch die Quizfrage der Vorwoche beantworten. Da haben wir gefragt, wer ist der älteste Verein in der ersten Männer-Bundesliga und das ist der VfL Gummersbach. knapp vor der Emte-Melsung und gegründet am 3. März 1861. Eine neue Quizfrage gibt es natürlich auch und die dreht sich um Clara Woltering. Das wievielte Europapokalfinale war es denn, an dem Clara teilgenommen hat? Das würden wir gerne wissen und wer das weiß, der kann uns die Antwort gerne schicken unter facebook.com/kreisab oder bei Twitter @kreisab.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und kommende Woche sind wir wieder für euch da.